Faktencheck. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sendungen kennt, Talkshows oder ähnliches, wo dann zwischendurch immer mal gesagt wird, da machen wir noch einen Faktencheck. Morgen könnt ihr dann lesen, ob das alles so gewesen ist, wenn irgendwelche Wissenschaftler, Politiker oder sonstigen Gäste etwas behauptet haben, was man nicht direkt belegen kann in diesem Moment und wo noch andere Quellen zur Sicherheit sozusagen befragt werden müssen. Und am nächsten Tag hat man dann das Ergebnis und kann nachlesen, war das so, wie es gesagt wurde. Heute, wie schon einführend gesagt, wollen wir uns mit der Auferstehung in diesem Sinne beschäftigen. Wir sind ja immer noch in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Es ist eigentlich noch Osterzeit. Wir dürfen noch die Auferstehung voll im Blick haben. Deswegen sind wir auch noch in dieser Predigtreihe Die Liebe im Blick und wollen Menschen betrachten in dieser Reihe, die dem Auferstandenen begegnet sind. Maria, Petrus, Thomas, Johannes und viele mehr. Im Bibeltext eben haben wir gehört, dass Jesus sich über 500 Menschen auf einmal gezeigt hat. Wenn man sich das mal so vorstellt, es war also nicht, wird nicht gesagt, dass das so nacheinander geschah, sondern offensichtlich eine Menge, die auf einmal irgendwie da zusammen war, wer weiß, vielleicht im Tempel oder sonst wo. Also 500 Menschen auf einmal sahen den Auferstandenen, der eben noch wenige Tage vorher am Kreuz gestorben war. Sie alle hatten die Liebe Gottes sehen können, mit der Gott sich in Jesus gezeigt hat, in diesem Auferstandenen gesagt hat, alles, was ihr mit diesem Mann erlebt habt und alles, was ihr über ihn gehört habt, entspricht der Wahrheit, denn ich habe sogar ihn aus dem Tod herausgeholt, um mein Gütesiegel unter sein Leben und seine Worte zu setzen. Man kann sich vorstellen, was da so an Gerüchten und an Nachrichten herumfloss in der damaligen Welt, sicherlich bis über Israel hinaus, denn das war ein Ereignis. Allerdings, als Paulus diese Verse an die griechische Gemeinde in Korinth dann schrieb, wie wir sie gerade gehört haben, waren schon so 20, 25 Jahre vergangen seit diesem denkwürdigen ersten Ostermorgen, dem Tag der Auferstehung Jesu. Und wie in unserer Zeit werden auch damals viele Menschen, gerade weil es auch schon eine Weile her war, so nach dem Motto, wer weiß, was sie sich damals erzählt haben, an der Richtigkeit der Auferstehung gezweifelt haben, verständlicherweise. Denn im Heidentum, Korinth lag im heutigen Griechenland im Bereich Römisches Reich und so, also das waren die Heiden vom Judentum aus gesehen, die nicht an den einen Schöpfer Gott glaubten. Im Heidentum gab es damals zwar manche Vorstellungen einer Auferstehung, aber nicht innerhalb dieser Welt. Kein Mensch kam direkt von den Toten zurück. Geschweige denn wurde er hier mit einem neuen Körper ausgestattet, wie es von Jesus erzählt wurde. Wenn im antiken Heidentum von Auferstehung gesprochen wurde, dann ging es um ein körperliches Leben nach einem Leben nach dem Tod, was in einer Art Schattenreich stattfand, der Hades oder ähnliches. Vielleicht kennt ihr Orpheus und Eurydike, wo da einer runterläuft und seine Liebste holen will oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ne, wo dann so griechische Mythologien und Sagen sind, die beschreiben, wie dieses Schattenreich existiert und da die Seelen der Verstorbenen ohne Körper anwesend sind. Also wenn überhaupt, dann würde eine Auferstehung irgendwann danach passieren, aber niemals direkt nach dem Tod. Das war die Vorstellung in der gesamten antiken Welt. Jesus konnte also nicht aus dem Grab direkt auferstanden sein. Das war nicht Teil des Systems. Es war nicht denkbar. Das passte nicht in ihr Denken. Keiner glaubte das. Auf keinen Fall kann das wahr sein. Also wenn im griechischen Korinth über die Auferstehung Jesu gesprochen wurde, dann nur mit Kopfschütteln. Faktencheck. Konnten nicht-jüdische Menschen was mit der Auferstehung anfangen? Nein. Allen war klar, dass Paulus hier von etwas sprach, was noch nie da gewesen war und was auch niemand erwarten würde. Im antiken Judentum gab es einige, die den Heiden zustimmten, die jegliches Leben nach dem Tod leugneten, besonders ein körperliches. Die Sadduzäer gehörten dazu, eine Gruppe im Judentum. Andere Juden stimmten den Heiden zu, die an eine herrliche, wenn auch unkörperliche Zukunft der Seele dachten, wie es der Philosoph Philo beschrieb. Und beide Ansichten gibt es ja heute auch noch. Ne? Also entweder ist mit dem Tod alles aus, nichts mehr, oder man denkt, vielleicht lebt die Seele irgendwie weiter. Und wir haben auch im Christentum manchmal so die Vorstellung, ne? Dann so auf einer Wolke, irgendwie Himmel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so landläufig habe ich den Eindruck, da verbindet man nicht unbedingt was Körperliches mit. Dass wir so, ne, mit Händen und Beinen und Füßen, Kopf, alles dran, im Himmel sind. Vielleicht habt ihr da noch nie so richtig drüber nach. Also sehr spannend, sich das mal klarzumachen. Was glaube ich da eigentlich? Und was ist einfach so, wo bin ich so einfach so reingespült worden? Volksglaube habe ich aber selber noch nie. Faktencheck gemacht. Die meisten Juden jener Zeit glaubten allerdings an eine letztendliche Auferstehung. Die war in der Bibel sehr klar beschrieben im Alten Testament. Also sie glaubten daran, dass Gott sich nach ihrem Tod um die Seele kümmern würde. So eine Art Schlafsituation. Bis er am jüngsten Tag seinem Volk neue Körper geben würde, wenn er die ganze Welt richtet und neu machen würde. Martha sprach davon im Gespräch mit Jesus, als ihr Bruder gestorben war und Jesus dazukam und sie erstmal darüber sprachen, was los ist. Und sie sagte, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Ja, also irgendwann dann, wenn der Herr Schluss macht mit dieser Welt. Das war es, was viele Juden unter Auferstehung verstanden. Wenn Jesus darum zu seinen Jüngern von seiner direkten bevorstehenden Auferstehung nach 3 Tagen nach seinem Tod sprach, hatten sie keine Ahnung, was er meinte. Warum war das wichtig? Warum ist das wichtig? Weil immer wieder behauptet wird, die Jünger hätten sich die Auferstehung später ausgedacht. Um die Sache mit Jesus irgendwie rund zu kriegen, hatte ja nicht so ein richtig ruhmreiches Ende mit dem Kreuz. Da müssen wir eine Heldengeschichte draus machen, wird dann so gesagt. Dazu später mehr. Jetzt erstmal Faktencheck. Konnten die Jünger was mit der Auferstehung Jesu anfangen? Nein, gar nicht. Selbst als Jesus es ihnen selber vorher beschrieben hatte, verstanden sie nicht, was mit ihm passieren würde. Und nach seinem Tod am Kreuz hatte keiner von ihnen auch nur ansatzweise davon gesprochen, dass er ja dann übermorgen wieder da wäre. Wir müssten uns keine Sorgen machen. Nichts davon zu lesen. Sie waren fertig mit Jesus nach dem Tod am Kreuz. Er war tot. Sein Königreich war nicht gekommen. Er war nicht der Messias, Punkt. Der Stein ist vor dem Grab, Ende. Kein Wort davon, dass sie einen Funken Hoffnung hatten. Die Auferstehung Jesu konnten sich weder Heiden noch Juden vorstellen, noch konnten sie verstehen. Sie hatten schlichtweg kein Denkkonzept dafür. Nun beobachten wir aber, dass in den Jahren nach Jesu Tod, in den Jahrzehnten und in den Jahrhunderten nach der Auferstehung Hunderte, Tausende in Jerusalem, Israel, Griechenland, Rom, Europa später genau an diesen auferstandenen Jesus glaubten, in die ganze Welt bis heute zu uns. Wenn das überhaupt nicht greifbar war für die Leute, wenn sie überhaupt kein Denkkonzept dafür hatten, das nicht verstehen und nicht glauben konnten, wie konnte das passieren? Dass diese Botschaft von so vielen Menschen aufgenommen und überzeugt weitergegeben wurde. Einzige Erklärung, es muss etwas passiert sein. Ihr Leben änderte sich, sie entwickelten eine eigene, völlig neue Kultur der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit. Sie gingen für ihren Glauben sogar in den Tod. Es muss etwas passiert sein. Wie konnte eine so kraftvolle, weltverändernde Bewegung sonst entstehen? Nur dadurch, dass Menschen anderen Menschen bezeugten, dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet waren. Und damit auch alles, was er gelebt und gesagt hatte, sich als wahr erwiesen hatte. Es begann also alles mit den ersten Augenzeugen, von denen wir eben im Text gehört haben. Und weil Paulus im Jahr 53 nach Christus, als der Korintherbrief ungefähr entstand, mindestens so viele Skeptiker um sich herum hatte, was die Auferstehungsgeschichte Jesu angeht, wie wir sie heute haben, aus völlig verständlichen Gründen, sagte er den Leuten, über 500 Leute haben ihn gesehen und die meisten leben noch. Geht hin und fragt sie. Das ist wie wenn man heute sagt, befragt die Leute, die im Krieg waren, unsere alten Geschwister oder Verwandten oder die noch damals dabei waren, damit ihr versteht, was damals passiert ist. Fragt sie, sie leben noch, sie haben ihn gesehen, er ist ihnen begegnet, über 500 von ihnen. Und wenn ihr dem ersten nicht glaubt, dann fragt die zweite und den dritten und die vierte. Alle werden ihre eigene Geschichte mit dem Auferstandenen haben, weil er ihnen allen begegnet ist und sie ihn alle gesehen haben. Sie alle hatten für einen Moment die Liebe selbst im Blick. Und alle begannen zu glauben, was sie nicht erwartet hatten. Jesus lebt. Kein Zweifel. An dieser Stelle mein alljährlicher Werbeblock für den besten Film über die Auferstehung mit dem Titel Auferstanden. Können wir bitte mal einblenden. Ein Muss, wenn man sich fragt, ob das alles so gewesen sein kann, und ein Muss, wenn man mal wieder eine Erinnerung braucht als Christ, was wir hier überhaupt Atemberaubendes glauben. Großartig gespielt, ab 12 Jahre, weil es ein bisschen brutal ist an Teilen, wie die damalige Welt so war. Es liegen noch 6 DVDs bei uns hinten auf dem Büchertisch, also wenn jemand Interesse hat, passt genau in die Zeit, könnt ihr euch gerne hier abholen. Das ist etwas Atemberaubendes, was wir hier glauben dürfen. Wir sind so gewohnt daran, ne? Wir feiern jedes Jahr Ostern, Auferstehung irgendwie so. Nehmen wir so mit. Das ist nie da gewesen. Das ist unglaublich. Das ist weltverändernd. Apropos Glauben. Ich habe gelesen, dass nicht mal mehr die Hälfte aller Christen glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und bei den Nichtchristen verständlicherweise noch weit mehr. Ist es eigentlich egal? Kann man nicht Christ sein, ohne daran zu glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Paulus, unser brillanter Denker, schlüsselt uns das ganz deutlich auf. 1. Korinther 15, Abvers 16 sagt er, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr euch durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist der Glaube eine Illusion. Oder anders übersetzt, ohne jeden Nutzen. An der Auferstehung hängt alles. Anders gesagt, wenn du die Auferstehung ablehnst, verlierst du alles. Den ganzen Sinn, die ganze Kraft und die Logik des Glaubens. Faktencheck. Ist die Auferstehung nicht ein beliebiges Add-on des Glaubens? Nein, sondern die Grundlage aller christlichen Hoffnung. Darum lohnt es sich mal, die Einzelheiten der Auferstehung auf ihre Glaubwürdigkeit abzuklopfen. Machen wir das mal, so ein bisschen stichwortartig, in Zitaten aus dem Buch Die Tatsache der Auferstehung, was ich auch sehr empfehlen kann, von Josh McDowell. Es hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Es ist inzwischen als kostenloses PDF downzuloaden auf der Seite, die da eingeblendet ist, oder unten in den YouTube-Details könnt ihr auch direkt den Link anklicken. Ladet es euch runter, lest es durch, es ist der Hammer. Was da aufgezählt, mit was für einer Sorgfalt er alles zusammengefasst und zusammengesammelt hat, was man an Einwänden gegen die Auferstehung haben könnte und was es so für Theorien gibt und wie man damit umgehen kann. Also, Faktencheck Auferstehung. Erstens, sind die Berichte der Bibel nicht erst 100 Jahre später entstanden oder seitdem verfälscht worden? Antwort, kein antiker Text ist so gut belegt wie die Texte der Bibel. Er hat die ältesten Textfragmente und Funde. Die Kopien wurden nach minutiösen Anweisungen mit mehreren Prüfverfahren angefertigt. Eher sind die Texte von Homer oder was wir über Cäsar wissen, gefälscht als die Bibel. Rein literaturkritisch. Faktencheck. War Jesus vielleicht gar nicht wirklich tot? Doch, die Römer waren Profis. Die Kreuzigung eine absolut grausame, todsichere Sache, die sie selber abgeschafft hatten, weil sie so grausam war. Später. Allein das Auspeitschen überlebten viele nicht. Also weder kann er geschlafen haben im Grab, noch kann er sich im kühlen Grab von der Ohnmacht erholt haben, wie es auch so rumgeistert. Faktencheck. Haben die Jünger den Leichnam vielleicht geklaut? Auf keinen Fall. Der Stein wog 1,5 Tonnen, vielleicht 2. Die römische Wache davor war eine Kampfmaschine aus mehreren Elitesoldaten, an denen keiner vorbeikam. Und wenn sie einschliefen, gab es die Todesstrafe. Das wussten sie. Da schlief keiner ein, der nicht gerade Pause hatte. Das Grab war im Felsen und der Stein war versiegelt. Es war amtlich beglaubigt, dass der Leichnam Jesu wirklich in diesem Grab lag und der römische Staat ihn schützte. Kein Klauen möglich. Faktencheck. Haben sich die Jünger die Geschichte ausgedacht? Wie eben schon angesagt. Unwahrscheinlich. Neben dem eben Gesagten hätten sie dann nicht Zeugenberichte mit leichten Abweichungen formuliert, wenn man die Evangelien anschaut. Der eine hat hier einen Akzent mehr, der andere sagt, dann denkt man, hä, passt das zusammen? So wie das bei der Polizei auch ist. Wenn alle das Gleiche erzählen, dann ist irgendwo der Wurm drin. Jeder erinnert sich auf eine andere Weise, aus einer anderen Perspektive, betont andere Dinge. Genauso lesen wir es. Alles spricht dafür, dass die Zeugenaussagen und Zeugenberichte authentisch sind. Auf keinen Fall hätten sie als erste Zeugen Frauen genommen, denn Frauen gingen als Zeugen damals leider gar nicht. Sie waren keine rechtliche Person, waren nicht eigenständig, damals leider war die Zeit so. Niemand wäre auf die Idee gekommen, um so eine heiße Geschichte in die Welt zu setzen und mit Frauen zu starten. No way. Außerdem hatten die Römer, wie die Juden, offiziell zugegeben, dass das Grab leer ist. Also die Jünger können sich die Geschichte nicht ausgedacht haben. Es gibt noch mehr zu prüfen, das würde den Rahmen sprengen, zeitlich gesehen. Wichtig ist, dass man 2 Grundsätze beachtet, wenn man solche geschichtlichen Ereignisse historisch untersucht. Erstens, alle Fakten und Tatsachen müssen beachtet werden, alle. Alles, was zusammenzukramen ist dazu, muss beachtet werden und untersucht werden. Nichts weglassen. Zweitens, die Berichte der Zeugen dürfen nicht in die eigene vorgefasste Meinung gepresst werden, sondern müssen für sich selber sprechen dürfen. Jede Geschichtsforschung geht so, sonst geht Geschichtsforschung nicht. Denn wir haben nur die alten Textzeugen oder Steinfunde oder etwas. Wenn man da von vornherein sagt, das war sicher so und so, und die Sache nicht erstmal von sich aus wirken lässt, ohne sie komplett gleich als kritisch oder gefälscht oder sonst was hinzustellen, dann funktioniert Geschichtsforschung nicht. Also nach der wissenschaftlichen Untersuchungsmethode muss man auch bei der Auferstehung vorgehen, denn sie ist ein historisches Ereignis, das wir nicht anders prüfen können. Wenn man also damit prüft und die gängigsten Theorien gegen ein leeres Grab betrachtet, dann lösen sie sich alle in Luft auf. Es wurde vermutet, dass das Grab gar nicht bekannt war, dass es verwechselt wurde, dass die Geschichte erst Jahre später erfunden wurde, dass Jesus nur geistig auferstanden war und der Körper verwest war, dass alles nur eine Halluzination war. Keine Version hält einer Prüfung nach den historischen Standards stand. Wenn ich mit allem, was über die Auferstehung Jesu bekannt ist, vor Gericht gehen würde, um ihre Wahrheit bestätigen zu lassen, würde das Urteil lauten, das Grab war leer. Es ist die einzig historische, haltbare Lösung. Okay. Und jetzt sitzen wir da, vielleicht sitzt du da und sagst, ich höre das alles, aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Ich kann es nicht. Dann geht es dir wie den Jüngern. Tatsächlich, wir können die Auferstehung nicht glauben mit unserem Verstand, selbst wenn wir alle Gegenargumente widerlegen. Es passt nicht in unsere Vorstellung hinein. Es ist zu anders. Der Faktencheck ist wichtig und wir sollten ihn uns gönnen, immer wieder, wenn wir denken, na, war das so? Oder jemand kommt um die Ecke und sagt, vielleicht war es auch so und so. Na, guck mal hier. Der Faktencheck ist wichtig, aber möglicherweise wird er nicht reichen, um zu glauben. Unser Kopf ist letztlich nicht in der Lage, die Auferstehung zu fassen. Wir haben keine Erkenntnismöglichkeiten, keine Kategorien dafür. Unsere Wissenschaft reicht nicht, unser Verstand reicht nicht, nicht mal unser Glaube reicht, wenn er uns nicht von Gott geschenkt wird. Das Einzige, was es mir ermöglicht, den Auferstandenen nach und nach zu erkennen, ist die Liebe.
Hä? Warum?
Weil die Liebe die tiefste Art der Erkenntnis ist. Die Liebe bestätigt und feiert das, was anders ist als das eigene Selbst. Selbst wenn ich mich dabei vollständig auf das andere einlassen muss. Nur die Liebe ermöglicht es, mich auf das, was anders ist, als ich es erwarte, ganz einzulassen. Nur die Liebe ermöglicht es mir, mich auf das, was ganz anders ist, als ich es erwarte, ganz einzulassen. Ohne Abwehr, ohne Bedingungen. Einfach zugewandt und offen. Tatsächlich kann man die Auferstehung nicht wirklich verstehen. Man kann nur den Auferstandenen lieben. Man kann erfahren, dass die Auferstehung wahr ist, wenn ich erlebe, dass der Auferstandene mich liebt. Die Liebe ist die einzige Erkenntnisform, die das wirklich ermöglicht. Auch darum fragte Jesus nach seiner Auferstehung den völlig überforderten und selbst zweifelnden Petrus, wie wir es letzte Woche gehört haben, liebst du mich? Nicht hast du verstanden, was du falsch gemacht hast, sondern liebst du mich? Die Liebe ist der Anfang, der Inhalt, der Rahmen, und das Ziel des Lebens mit Jesus, dem Auferstandenen. Und das Werkzeug, ihn zu erkennen. Als Jesus Marias Namen sagte nach der Auferstehung, erkannte sie ihn an seiner liebevollen Stimme, weil da eine Beziehung war. Als die Emmaus-Jünger sahen, wie er ihr geliebter Rabbi das Brot brach, so wie er es immer getan hatte, erkannten sie ihn. Auf der Ebene der Liebe. Als Thomas seinen geliebten Meister berühren durfte, mit diesem Auferstehungskörper, erkannte er ihn. Wie kann ich Jesus also lieben, wenn das mein Weg in die Auferstehungserkenntnis ist? Wie kann ich Jesus lieben? Indem ich die Begegnung mit ihm zulasse, ihn kennenlerne, ihm Vertrauen lerne, ihm mehr und mehr nachfolge in ein neues Leben, über sein Leben lese in den Evangelien, mit Menschen über ihn spreche, wie sie ihn erleben, mit den Zeugen der Auferstehung, die da schon ein paar Schritte weiter sind als ich. Indem ich ihm nachfolge in ein neues Leben, während ich mein altes Leben hinter mir lasse. Weil ich meine Schuld bei ihm abgebe und frei werde und erlöst werde und versöhnt mit Gott, meinem Schöpfer, der mich liebt. In diesem Prozess wird die Liebe in mir wachsen und damit die Erkenntnis, dass er, Jesus, nichts anderes sein kann als der Auferstandene. Sonst würde ich das ja alles nicht erleben. Faktencheck Auferstehung, über 500 haben ihn gesehen. Ich wünsche dir, dass du die Auferstehung nicht als verrückte Geschichte von ein paar antiken, verrückten Jesus-Fans wegschiebst. Jesus lebt und er wird einen Weg finden, dass du die Liebe in den Blick bekommst, um ihn zu erkennen. Such ihn, vertrau ihm, glaub ihm. Dann wirst du
dann wirst du auch ein Zeuge sein oder werden für das leere Grab und ein neues Leben mit unsterblicher Hoffnung. Denn weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Mit der Auferstehung kommt die Hoffnung über jede Situation, über jedes tiefe Tal hinaus. Amen.